Hi, diese Frau bei mir, die das wüdeste Comeback seit Britney hingelegt hat.
Verena Tietze war Partygirl, hat sie durchs Leben getrunken, ist im Burnout gelandet und hat lang gedacht, ohne Alkohol wäre sie nicht mehr lustig, nicht mehr mutig, nicht mehr sie selbst. Heute ist sie nüchtern, steht auf Bühnen, schreibt Bücher und sagt ziemlich eindrucksvoll, dass man für Humor keinen Alkohol braucht. Willkommen, Verena.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Du bist erst kürzlich nüchtern in deine 40er gegangen, gell?
Mhm, ja.
Und ich denke, das ist mal eine ganz andere Hausnummer als einfach nur eine neue Zahl auf einer Torte. Ja. Viele Frauen haben ja Angst vorm Öderwerden. Du hast eigentlich Angst gehabt, überhaupt so weiterzuleben wie bisher, gell?
Ja.
Und was war jetzt schlimmer für dich, die Vorstellung, ohne Alkohol zu leben oder so weiterzumachen?
Damals meinst du? Also damals.
Genau.
Da gab es beides. Also es war eine riesige Angst, ohne Alkohol zu leben. Also es war eigentlich so, das geht nicht. Also ich kann nicht ohne Alkohol leben. Es war quasi so wie, das ist ja mein Hobby, das ist ja auch meine Identität, das ist das, was mich ausmacht eigentlich. Also diese Party-Verena, die da so wild ist in der Nacht und so, das war so ein richtiger Teil meiner Identität. Das war nicht nur was ich nebenher mache. Das heißt, es war unvorstellbar. Eine der größten Ängste war so, wer bin ich denn dann ohne Alkohol? Also ich bin dann wahrscheinlich eine graue Maus. Ich bin dann nicht mehr die Verena, die ich mir aufgebaut habe, seit ich 16 bin. Also diese trinkende Persönlichkeit. Ja. Und was war die andere Angst? Was war die zweite Angst, die du meintest?
Eben, also ohne Alkohol zu leben oder so weiterzumachen.
Genau, ja. Und das Weitermachen war aber genauso schlimm. Also es gab eben diese eine riesige Angst. Und dann gab es dieses Wissen eigentlich, wenn ich so weitermache, also es geht nicht, ich kann so nicht weitermachen. Also ich hatte dann das Burnout und habe ja versucht, also ich habe versucht weiter zu trinken im Burnout und habe halt auch alte Taktiken verwendet, habe versucht mich zu retten aus dem Burnout mit Alkohol. Das geht überhaupt nicht, also es ist total schief gegangen. Und die Depressionen nach so durchzechten Nächten waren immer noch schlimmer, als sie eh schon waren, weil ich war ja schon im Burnout. Das heißt, der Alkohol hat es alles verschlimmert und nochmal verstärkt. Und deswegen wurde mir dann immer klarer, das hat einige Monate gedauert oder ein halbes Jahr sowas.
Also ganz kurz, du hast eigentlich deinen Tiefpunkt gehabt, da hast du nur gearbeitet, gell? Und dann...
Ja. Dann kam das Burnout, das war im Februar 2020. Also bei mir war das wirklich ein Datum, weil ich bin ins Spital und ich wie als hätte ich meinen Kopf verloren gehabt. Also ich hatte ganz, ganz schlimme Konzentrationsprobleme und ich wusste auch gar nicht mehr so richtig, wer ich bin quasi. Und meine Mutter hat mich ins Spital gebracht und die Ärzte und Ärztinnen dort haben aber quasi gemeint, aha, ja, weil ich hatte so Rückenschmerzen und konnte mich nicht bewegen. Und die haben mir eine Halskrause verpasst und haben mich nach Hause geschickt. Und
total irre.
Und der Tag markiert so mein Burnout, weil ab diesem Tag bin ich nie wieder in die Arbeit zurückgekehrt. Also das wusste ich damals nicht.
Ja.
Aber ich bin dann in den Krankenstand und das hat dann einige Wochen gedauert, bis ein Burnout diagnostiziert wurde. Und bis ich es realisiert habe, dass ich ein Burnout habe, sind viele Monate vergangen, weil du nicht wahrhaben willst, dass du so krank bist. Und da es eine psychische Erkrankung ist, checkst es irgendwie nicht. Das ist so, oder ich habe es nicht verstanden. Es war so wie, naja, nein, ich kann ja dann bald wieder in die Arbeit oder ich muss nur meinen Laptop aufmachen. Und so ganz, man steht komplett neben sich irgendwie. Und genau, da wurde mir dann klar, ich würde zwar gerne so weiterleben, dass ich weiter trinke, aber es geht sich nicht mehr aus. Also es ist sich nicht mehr ausgegangen.
Und da warst du dann zu Hause mit deiner Mutter, hast aber noch getrunken zuerst und dann...
Genau, also da war dann der Krankenstand und da habe ich dann von Februar bis zu meiner bis zur Entzugsklinik, wo ich im Herbst, im September eingecheckt bin, habe ich noch weiter getrunken. Also von Februar bis September und habe versucht auch, mich mit Männern und Alkohol über Wasser zu halten.
So. Ah ja.
Das war so quasi die Idee. Das hat nicht funktioniert.
Okay, also Alkohol und Männer.
Alkohol und Lösung, Männer, oder? Ja, Alkohol und Männer. Und das ist halt, ja, das ist übelst zu Ende gegangen. Und in dieser Zeit hatte ich schon meine jetzige Therapeutin. Und die hat mich da so auch hingeführt. Also die hat das, ich weiß nicht wie, aber sie hat es urtoll gemacht, dass ich selbst verstehe, ich bin Alkoholikerin, das so kann ich nicht weiter trinken. Ich muss jetzt mal den Step schaffen, weg vom Alkohol, wurscht wie das funktioniert, um dann überhaupt Klarheit zu haben, wie geht's weiter. Und das habe ich dann kapiert, dass das sein muss. Das kann ich mich noch erinnern, das war im August. Da hatte ich dann schon so Gespräche mit so Reha-Kliniken und so. Das wollte ich alles nicht wirklich wahrhaben. Und dann hat aber eine Ärztin aus einer Psychiatrie gemeint, sie hätte ein Bett für mich, dass ich mal quasi in stationär so eine Woche so einen Entzug machen kann. Oder wie lange auch immer. Also das muss nicht eine Woche sein, sondern das kann länger sein. Und wenn ich will, soll ich nächste Woche quasi kommen. Und da war ich gerade in Fuschl am See und wir sind da gespaziert und dann waren wir in so einem Hochstand und ich habe so auf diesen See, auf den Fuschlsee, es war so schön und ich weiß noch, mir sind die Tränen, die Wangen runtergeronnen und ich hatte so eine Wurstsemmel in der Hand und habe gewusst, this is it. Also das war so ein ganz krasser Knackpunkt. Wow. Da habe ich gewusst, okay, ich gehe in die Reha, ich mache das jetzt. Und das war so befreiend und traurig gleichzeitig. Also es war so unglaublich traurig und so unglaublich furchtbar und befreiend. Da kann ich mich ganz, ganz genau erinnern an den Moment. Ja. Es war, glaube ich, ein wichtiger Moment in meinem Leben, weißt du, so ein erster Step. Genau, ja.
Das Richtige. Also es war eigentlich wirklich klar dann, dass du diesen Schritt gehen musst.
Mir, ja, das war klar. Und dann in der Reha und auch weiterführend ist mir auch klar geworden, okay, ich habe wirklich ein Alkoholproblem. So wie ich trinke, das ist weit weg von normal. Das war mir ja gar nicht alles so bewusst. Also wir trinken ja in Österreich lustig vor uns hin. Das
österreichische Verhältnis zu Alkohol ist ein bisschen sehr locker. Gell?
Sehr locker.
Also, ich nehme mich sogar nicht aus dabei.
Also, ja, und damals, also ich war schon immer eine, die vorne mit dabei war. Also ich war schon eine, die immer sehr viel getrunken hatte. Sonst, so ist es nicht. Aber das Ausmaß war mir so nicht klar. Das ist in dem im Jahre 2020 habe ich das entdeckt oder ist mir das bewusst geworden.
Das heißt, jetzt bist du schon fast 5 Jahre ohne Alkohol.
Über 5 Jahre, ja.
Wow. Und wie geht's da damit?
Das ist eine große Frage. Ja. Mir geht's äußerst gut damit. Also das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das ist ganz klar. Es gäbe mich so nicht, wie es mich jetzt gibt. Es gäbe nichts von dem, was es jetzt von mir gibt. Sei es eben Podcast, Fernsehshow, Kabarett, das ist mein zweites Buch.
Ja, also es ist ja nicht nur also, die Bühne, auf der du jetzt stehst mit dem Kabarett, ne?
Nein.
Auch einige andere.
Es sind viele, viele andere Projekte, ja. Und nichts davon würde es geben. Und das Tolle ist, jetzt mache ich das, was mich erfüllt und was mich.
Du machst das nüchtern.
Und ich mache es einfach. Ja, mache es alles nüchtern.
Hätte das gedacht, oder?
Ich glaube, es geht nur, weil ich nüchtern bin.
Ja, ja.
Also ich hätte es nicht geschafft mit Alkohol.
Ja, jetzt hast du gemeint, du bist die Lustige, die den Alkohol brauchst und jetzt machst du nüchtern und lieferst der Kabarettshow ab, oder?
Ja, ja. Ja, stimmt. Das ist total paradox. Ja. Ja, ja. Also das wäre nicht möglich gewesen. So wie, weil ich war damals auch sehr angstzerfressen, deswegen habe ich ja den Alkohol gebraucht. Also der Alkohol hat mir Sicherheit gegeben, unter Anführungszeichen, eine lustige, extrovertierte Verena zu sein. Nur die gab es immer schon in mir. Nur die war eigentlich verschüttet. Und der Alkohol hat mir zwar geholfen, sozusagen, dass ich lustiger sein kann, aber das war, weil ich eben eine Angststörung hatte und weil ich keinen Selbstwert hatte und weil es mir so schlecht ging. Und all das muss man mal aufarbeiten. Also ich arbeite immer noch ganz viele Dinge auf und je stärker ich werde und je mehr ich mich mag, desto besser wird meine Kunst, desto besser bin ich auf der Bühne oder wo auch immer. Und das geht alles Hand in Hand. Und das ist nicht möglich, wenn du sehr viel trinkst. Da ist die Klarheit nicht da. Und ich habe ja getrunken, um mich nicht zu spüren. Mhm. Und wenn du, ich bin der Überzeugung, dass wenn du gute Kunst machen willst, musst du dich spüren. Mhm. Also du musst ja ein bisschen in deine Seele hineinblicken. Es tut sehr weh. Mhm. Aber das ist jetzt ganz subjektiv einfach meine Meinung. Ich finde, es geht so, nur so. Für mich.
Ja.
Ja.
Und gibt ja auch viele Künstler mit
Drogen eben, und Alkohol genau, probieren, genau. Ne? Aber ich glaube, dass die besser wären, hätten sie kein Drogen- oder Alkoholproblem.
Bestimmt.
Aber ich verstehe es, weil der Alkohol gibt uns so ein bisschen diese Erlaubnis. Also der Alkohol nimmt die Angst, der Alkohol nimmt die Depression kurz, weil Alkohol macht eigentlich on the long run depressiver. Mhm. Und ich verstehe es ja total. Ich meine, ich bin there, done that, ja. Mhm. Aber wenn wir den Mut haben, uns vom Alkohol zu lösen und dann wirklich hinzuschauen, dann erwartet ein viel tieferes Leben auf uns, bin ich überzeugt davon. Ja.
Urschön gesagt, ja. Also ich finde, das ist auch was mit dem Alter eine Erkenntnis, die schon langsam kommt dann. Ne? Also dass man ein authentisches Selbst ist und ein authentisches Leben führen will. Und dass dann der Alkohol weniger Platz hat darin. Mhm. Weil auch wenn man jetzt sagt, ich mache es ab und zu nur, um Spaß zu haben oder geselliger zu sein, es steht sich dann meistens nicht mehr dafür. Ne? Also für das, was dann unterm Strich, wie es dann am nächsten Tag geht oder wie unser Leben ist und wie unser Körper auch schon darauf reagiert.
Ja, das Tolle ist halt, wenn du das schaffst, dieses lustig und locker sein und den Moment genießen, nüchtern. Wenn du das schaffst,
ja, dann hast du es geschafft.
Dann hast du es geschafft. Ja. Und das, dorthin zu kommen, dauert sehr lang.
Ja, ja.
Also, weil dann sind die Momente eigentlich noch schöner. Weil wenn du dann von Herzen lachst und es einen urschönen Abend hast, dann ist das unfassbar erfüllend und du hast keinen Kater und du bist klar dabei. Oder auch in der Liebe oder so. Ja? Also, dieses Zwischenmenschliche, diese Verbundenheit, die man hat, wenn man zusammen lacht, weil nicht nur flirten, sondern auch freundschaftlich, das ist dann fast noch tiefer. Nur, es ist vielleicht nicht ganz so oft, weil du kannst es nicht mehr erzwingen. Das heißt, früher bin ich auf eine Party gegangen und habe mir gedacht, na gut, egal was kommt, wenn ich 5 Gläser Wein trinke, habe ich es auf jeden Fall lustig. Mhm. Obwohl das ja auch gar nicht so stimmt, aber du kannst es ein bisschen forcieren. Das kannst du nüchtern nicht. Also wenn ich jetzt auf eine Party gehe und I'm not feeling it,
dann gehst du
heim. Dann gehe ich heim. Ja. Dann kann ich es nicht erzwingen. Wenn mir die Leute nicht gefallen auf dieser Party, wenn ich keine tollen Gespräche habe, ich kann es 2-3 Mal probieren, aber ich kann nicht 5 Gläser Wein trinken, um dann ein lustiges Gespräch zu haben. Das fällt weg.
Ja, aber das ist so, irgendwie glaube ich, ab einem gewissen Punkt braucht man sich die Leute und die Gespräche nicht mehr schön trinken, oder? Dann geht man lieber heim.
Ja, genau, dann geht man lieber heim.
Und entweder es ist for real oder nicht. Ne? Man ist eigentlich total komisch, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, was man sich da für eine surreale Welt zusammengeschaffen hat, wo man dann gemeint hat, das war jetzt ein lustiger Abend, dabei waren eigentlich alle nur irgendwie
besoffen. Also ich hatte schon extrem lustige, besoffene Nächte auch. Also das, na klar, also ich finde, man darf es halt auch nicht so verteufeln, aber Alkohol ist giftig, das wissen wir. Und wenn es so ist, wie ich es mache, dann ist es unfassbar ungesund für alles, für deine Psyche und für deinen Körper. Und was ich nicht will, ich will niemanden verteufeln, der ab und zu mal was trinken will, weil, ja, ich verstehe es, ich würde es auch tun. Also ich würde es tun, wenn ich könnte. Ich kann aber nicht. Und was ich schon sagen kann, ist, man kann ein unglaublich glückliches, starkes Leben führen, nüchtern.
Ja.
Aber, ja.
Ja, ich war ja auch ein ziemliches Partygirl und habe eigentlich, ja, also wirklich, ich würde schon sagen, also mich mal abgeschossen meistens, wenn ich auf der Party war und mir ist schlecht gegangen am nächsten Tag. Das ist dann besser worden natürlich, wie ich dann schwanger war und dann also Schwangere lernen habe müssen, auf Partys zu gehen, nüchtern. Und da habe ich dann aber komischerweise, was durch die Hormone oder was, irgendwie das Selbstbewusstsein gehabt, dass ich immer tanzen traut habe und alle haben das immer total super gefunden, wenn da die Schwangere voll abgeschickt hat.
Okay.
Aber ich habe irgendwie so, es war so eine Mischung aus diese Selbstbewusstsein durch die Schwangerschaft irgendwie, wegen die Hormone und auch dieses, es gibt kein Morgen, ich habe jetzt ja nie wieder eine Party und ich muss jetzt nur tanzen, bis das Kind rauskommt, so, gell? Also richtig panisch.
Ja, ja.
Aber ja, also ich glaube, das war für mich schon das, was mir geholfen hat, dass ich da nicht da so richtig reinrutsche in das Ganze. Das Kind, das war da für mich der Absprung, weil jetzt sicher, das passiert mir nach wie vor, mhm. aber nur noch ganz selten, weil die Gelegenheiten nicht mehr so da sind. Natürlich, als Mom, das Nächste, was man dann macht, ist Daydrinking. Das ist total angesagt bei den Moms.
Ja, da gibt es viele, gell?
Ja, ja.
Habe ich auch schon gehört.
Also ich liebe es auch. Also ich bin jetzt voll auf dem, aber das ist dann nicht, dass ich mich nicht mehr erinnern kann oder dass ich nicht, wo ich jetzt sage, ich habe ein Alkoholproblem, ne?
Ja.
Gut, würden vielleicht andere auch schon strenger sagen, wenn es immer... Im Sommer macht man mehr Daydrinking.
Ja, okay. Meinst du mehrmals die Woche, oder?
Ja, naja.
Schon?
Ja, ja, aber... Nein, es ist ein Wahnsinn, ja. Der Alkohol ist schon...
Ja. Ich verstehe es eben. Ich
Teil des gesellschaftlichen Lebens und es ist schwer, dem zu entkommen.
Ja, und es erleichtert vieles. Es ist ja so. Wenn du ein, zwei Gläser trinkst, geht es dir besser.
Ja.
Quasi, du bist entspannter. Das Ding ist, ich wurde gezwungen, neue Wege zu finden. Durch meine Sucht, durch mein Burnout und so, wurde ich gezwungen, dass ich lerne, okay, wie mache ich das ohne ein, zwei Gläser Wein? Und dadurch werde ich sehr häufig gezwungen, quasi meine Gefühle zu fühlen. Also die Wellen, die kommen, die muss ich durchspüren, will ich durchspüren. Und ich weiß immer, nach so einer Welle bin ich stärker, gefestigter und stehe mehr bei mir. Aber diese Wellen sind furchtbar und schrecklich. Und ich kann sie aber nicht mehr wegtrinken. Also ich habe, glaube ich, früher all diese Wellen einfach unterdrückt oder weggepresst mit Alkohol. Und das kann ich einfach nicht. Oder mit auch Männern. Also Männer waren da schon auch so liebe mich bitte und sag mir, dass ich schön genug bin. Diese Sucht nach Aufmerksamkeit, die wir oftmals haben als junge Frauen oder Frauen um die 40 auch noch. wenn zum Beispiel ganz klassisch die Vaterfigur dir nicht die Liebe gegeben hat, die du vielleicht gebraucht hast. Ja? Also ich weiß, dass mein Vater sehr streng war und mit seinen Gefühlen nicht sehr in touch. Das heißt, ich habe ab meiner Jugend immer bei Männern nach Liebe und Aufmerksamkeit gesucht, die mir gefehlt hat in meiner Kindheit. Also
und das waren dann aber immer Männer, die sie dir nicht geben konnten wahrscheinlich.
Natürlich, es kann Vater dir kein Mann geben.
Ja.
Sowieso nicht, weil ich muss mir selbst diese Liebe geben. Also der stabilste Mann der Welt kann mir nicht die Liebe geben.
Wenn du sie nicht für dich hast.
Genau, wenn ich sie nicht habe. Also, und natürlich waren da auch ganz viele Männer dabei, die sowieso mir gar keine Liebe geben konnten. Und es war auch, ich habe das ja gar nicht so kapiert, sondern es war mehr so, ich gehe in die Bar, dann ist da ein Mann, den habe ich mir dann ausgesucht und den habe ich dann mit nach Hause genommen, Punkt. Damit quasi der in dieser Nacht das Loch stopft.
Ja. Oh Gott.
Nein, das müssen wir löschen. Nein. Nein, oh Gott.
Beste.
Nein.
Also, das kann ja schöner ausdrücken können, ja. Die Leere. Aber ja, was ist jetzt
nein,
für nein. alles?
Oh Gott, wie frame ich das? Also, okay. Also ein Mann, der mir die Liebe gibt.
Für den Abend hat das gefüllt, aber
ja.
Am nächsten Morgen war wieder die Leere.
Genau, und außerdem nur vermeintlich.
Ja.
Also ich hatte wirklich ganz schlimme Selbstwertprobleme. Ich war ganz so klein innerlich. Ich bin nach außen hin sehr extrovertiert, sehr laut, sehr lustig und so. Das war ich immer schon. Aber dazu hatte ich eine unglaublich kleine, arme Verena in mir, die nicht genug Liebe bekommen hatte. Mhm. Oder nicht, weißt du, der hat ganz viel gefehlt.
Und die Verena heute, wie ist die?
Also viel, viel stärker eben. Also viel stärker. Ich mag mich schon viel mehr. Also da ist immer Luft nach oben, finde ich. Aber also was die Selbstliebe angeht. Aber ich, alle Dinge, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren, die stärken auch meinen Selbstwert. Ja. Also zum Beispiel dieses erste Mal auf eine Bühne gehen. Ja.
Erzähl bitte, wie ist dir gegangen, wie du nüchtern das erste Mal auf eine Bühne gegangen bist? Ich meine, was hast du da gemacht? Ich glaube, ich hätte... Weiß ich nicht, wie ich mich da coachen hätte müssen, dass ich das schaffe.
Es war total heftig. Es war urheftig. Ja. Also ich habe damals, das war jetzt im Jahre 22, und da habe ich so einen AMS-Kurs gemacht. So, da gibt es dieses, wie heißt das, Art to Art oder so. Also so ein Künstlerprogramm, Künstlerinnenprogramm vom AMS. Und da war ein Kurs über Moderation. Und da habe ich eine Freundin kennengelernt, die auch jetzt noch eine Freundin ist. Und da gab es nur... das erste Manuskript. Und da wusste ich noch nicht, da wusste ich noch gar nichts. Da habe ich mir gedacht, aha, ich werde vielleicht Schriftstellerin.
Okay.
Und das war's. Es gab ja nichts.
Du hast in der Reha schon angefangen mitzuschreiben, Tagebuch zu führen.
Genau, genau.
Nur ganz kurz, man ist in der Reha, für die, die das nicht wissen.
Aber da war auch noch nicht der Plan, Autorin zu werden, sondern da habe ich mal Tagebuch geschrieben. Mhm. Dann kam die Entscheidung, daraus ein Buch zu machen. Mhm. Und dann habe ich so eine Coachin gehabt und die, weil ich wollte eigentlich lernen vorzulesen, weil falls ich mal auf Lesereise gehe, so ganz naiv, so oh, irgendwer bucht mich für eine Lesereise, dann muss ich ja wissen, wie man gut vorliest. Mhm. Und die hat dann so gemeint, ja, hättest du nicht Lust, das so selbst vorzutragen, also selbst zu spielen? Mhm. Und ich so, nein, um Gottes Willen, das schaffe ich niemals, bla bla bla. Und sie so, na probier es einfach mal. Und das habe ich dann gemacht und diese Freundin aus diesem Kurs hat mich dann mal zu einem Open Mic mitgenommen.
Okay.
Und hat gesagt, Verena, probier doch 5 Minuten bei dieser Open Night, also bei dieser Open Mic Night, wo so 20 Leute saßen.
Okay.
Und ich mir gedacht, ich war so nervös, ich hatte so Angst. Ich habe mir gedacht, das schaffe ich nicht. Also ich war fix und fertig und habe mir gedacht, Verena, aber du musst es probieren, Und dann bin ich da hingegangen zu dieser Night und hatte einen Monolog aus meinem Buch mit. Und dann habe ich den da vorgetragen, diese 5 Minuten vor diesen 20 Leuten. Und ich war so, es war so arg. Und eine ist dann nach diesem Monolog zu mir hingekommen mit Tränen in den Augen und hat gesagt, du hast mir gerade aus der Seele gesprochen.
Wirklich?
Und ja, das war im Februar 2022.
Absolutes Wunschszenario, oder?
Ja, also sonst haben alle geklatscht, aber es war jetzt nicht jetzt Standing Ovations oder irgendwas, ja. Aber es war halt so, ja, und dann kam aber die.
Und du hast Herzen berührt.
Ein Herz zumindest und dann war ich der glücklichste Mensch auf Erden. Mhm. Ich war so glücklich. Mhm. Ich weiß, ich habe auch noch in mein Tagebuch geschrieben, das ist es. Mhm. Das ist, was ich machen will.
Du hast zum richtigen Feuer gefangen.
Ja, und das war so. Und das war das erste Mal und das hat sich halt dann sehr schnell gesteigert in ein Soloprogramm von 90 Minuten mit Premiere in der Kulisse im November 22 mit vor 200 Leuten. Absurd, weiß ich auch nicht, wie ich mir eingebildet habe, dass ich das überhaupt kann, weil da bin ich auch 1000 Tode gestorben.
Ja.
Aber ja, so war der Anfang, ist noch nicht so lange her.
Mhm. Ja, stimmt, man ist auch lustig sein, wenn man nervös ist, ne?
Ja.
Aber spürst oder ist es dann weg, sobald du irgendwie anfängst damit?
Mittlerweile, also das ändert sich ständig. Das mit dem Lustigsein finde ich ist ganz schwer, weil ich habe, das ist so etwas, wo ich noch Selbstzweifel habe, wo ich mir denke, ich bin ja gar nicht lustig.
Mhm.
Also dieses Lustigsein, was ich finde, ist, dass ich habe Talent auf der Bühne, das sagen mir auch immer alle, also dass ich so eine gute Präsenz habe, im Sinne von, man will mir zuhören, da liegt nicht der Zweifel.
Du hast ja die volle Bühnensprache, also wie du sprichst
ja,
und so.
Das ist,
hast du das immer schon gehabt? Oder?
Ja, weil ich bin ja in Hongkong aufgewachsen und da war ich auf einer hochdeutschen Schule, also deswegen ist kein Training.
Mhm.
Ja. Das ist Zufall oder Schicksal.
Ja.
Also das ist nicht das Problem. Also ich fühle mich auch wohl auf der Bühne, ich will auf der Bühne sein. Das, wo ich noch Selbstzweifel habe, ist dieses Lustigsein.
Mhm.
Weil mein Stück ist ja auch nicht immer lustig, sondern teilweise sehr ernst. Und ich glaube, ich bin auch keine Stand-up-Comedian. Weißt du, ich bin nicht so eine Schenkelklopfer.
Mhm.
Humorperson, aber ich biete halt andere Dinge auf der Bühne. Das heißt, aber der Humor, finde ich, ist schwierig, ja. Also, obwohl die Leute lachen auch. Also, ich glaube, es geht ganz gut. Aber das ist so ein Ding, wo ich mir denke, oh Gott, bin ich so lustig oder bin ich nicht lustig und solche Sachen. Da gibt es auf jeden Fall Selbstzweifel.
Ich glaube, auch wenn es wirklich Themen sind, mit denen man sich identifiziert und die wir eigentlich alle bis zum gewissen Grad kennen, ne? Auch wenn es bei dir eine extreme Ausmaße angenommen hat, dass dann einfach unendlich gut tut, darüber lachen zu können.
Ja, ja, sicher.
Und dass man dann auch wenn es vielleicht jetzt eben keine Schenkelklopfer sind, da drinnen sitzt und Tränen lacht, weil man sie einfach so wiedererkennt.
Ja.
Und weil es teilweise solche Tiefpunkte auch sind, ne? Die dann wieder so, über die man dann so herrlich lachen kann im Nachhinein dann.
Ja.
Gerade mit dieser Erkenntnis, was man da macht.
Ja.
Oder gemacht
ja,
hat.
Ja, das ist halt ganz gar nicht so eine leichte Kunst, dass man so ernste Themen. Dass man so ernste Themen lustig rüberbringt. Also es ist spannend, weil ich bin halt in einem ganz argen Wachstum gerade, weil ich glaube auch, dass es bald, aber es wird ein nächstes Kabarettprogramm geben, da möchte ich mich vielleicht auch ein bisschen auf andere Themen setzen, Neues ausprobieren, weil das jetzige Programm, da geht es halt eben um mein Burnout und meine Zeit in der Alkoholreha.
Also das ist wirklich jetzt dieses Buch in Kabarettprogramm.
Ja, so ziemlich. Die Geschichte deines Buches. Das erste Buch, ja. Und
okay, und das heißt Burnt Out. Burnt Out, und das ist vor ein paar Jahren erschienen. Gell?
Genau.
Das kann ich dann auch verlinken.
Ja, sehr gerne. Aber es kommt ja das neue Buch.
Ja.
Also das neue Buch heißt Gin Boom und ist mein erster Roman und ist erschienen mit dem Überreuter Verlag. Und auf das bin ich nämlich besonders stolz.
Kannst du sagen, was geht?
Es geht ganz viel um Machtsysteme in der Arbeit, in der Gesellschaft. Es geht schon auch um Sucht und um Gewalt. Also es ist so ein Gegenwartsroman und es gibt eine Heldin. Also Helena ist die Heldin, aber es geht nicht nur um sie und um ihre Struggles, sondern um ein ganzes System. Von Machtmissbrauch auch. Ja. Okay. Also es ist ein sehr feministisches Buch. Und deswegen, also es ist nicht nur ein Roman über Alkohol, obwohl natürlich Alkohol auch eine Rolle spielt und wie wir ihn eben nutzen. Und wie verankert er in unserer Gesellschaft ist, aber auch die Systeme drumherum. Weil ich finde, Alkohol ist ja ein Symptom. Wir nutzen Alkohol, um viel zu vergessen oder um uns abzulenken. Aber die Systeme, in denen wir leben, machen uns teilweise krank. Also diese Machtsysteme, zum Beispiel die Hierarchien, in denen wir arbeiten. Und natürlich, es geht auch darum, wie Männer oftmals ihre Macht ausnutzen, um Gewalt anzuwenden, egal ob in körperlicher oder in psychischer Form. Also
spannend,
ja. Ja, aber es ist mir ganz wichtig, dazu zu sagen, dass es eben nicht nur um Alkohol geht, sondern um die Systeme drumherum, ja. Und wie wir uns auch irgendwie daraus befreien können, weil das ist ja das, was ich mache, dass ich mich versuche zu befreien aus Systemen, die mich krank gemacht haben.
Das war zum Beispiel der Schritt in die Selbstständigkeit für
dich, ne? Zum Beispiel, ja. Und auch der Schritt in, ich mache ja jetzt Dinge, die ich liebe. Also ich muss trotzdem aufpassen, dass ich nicht ausbrenne, aber ich liebe Schreiben, ich liebe auf der Bühne sein. Dass daneben, also dass man dann Steuern machen muss oder E-Mails verschicken, das gehört dazu. Also es ist jetzt nicht so.
Ja, es sind ja noch ein paar Dinge, die man nicht mag. Es
genau,
ist ja das Leben,
genau.
Nicht, aber du hast ja schon sehr freigespielt.
Genau.
Ja, was sind jetzt deine, Challenges sind ja trotzdem immer da, ne? Du hast halt jetzt andere Challenges.
Ja,
aber nicht mehr vom System so abhängig, oder?
Ja, also im Sinne von, abhängig bin ich davon, dass ich Geld mache natürlich, oder? Also
natürlich.
Kann nicht im Wald leben und von die Schmetterlinge jagen. Das ist halt leider, nein, ich bin im Kapitalismus drin. Und das ist natürlich eine Challenge. Also ich möchte mit meiner Kunst sehr gut verdienen. Also ich will ja auch gut leben können. Das heißt, meine Kunst ist mir ganz wichtig. Es ist mir auch wichtig, dass ich gute Messages damit aussende. Ja? Und ich freue mich irrsinnig, wenn ich Menschen damit helfen kann, was ja teilweise passiert. So, ich merke das auf TikTok zum Beispiel und Instagram. So, die Leute sind sehr dankbar, dass ich viele schwierige Themen anspreche. Oder auch in der TV-Show verlinken wir immer zu zum Beispiel Suchthilfestellen oder wo man sich Hilfe holen kann, wenn man irgendeine Form von psychischen Herausforderungen hat. Das heißt, alle diese Dinge, die ich mache, sind ja verbunden mit also quasi Hilfestellungen oder Information. Und gleichzeitig muss ich davon leben können und will ich davon leben können. Ja. Und das ist, ja.
Da hast du schon eine ordentliche Heldenreise hingelegt, würde ich sagen, oder?
Ja. Aber das ist halt nicht, einfach ist das nicht. Also sich da ein eigenes Imperium aufbauen und verschiedene Income Streams und eben die Selbstständigkeit, auch das zu durchschauen. Also das ist ja nicht leicht.
Genau, also nur weil du jetzt, ich habe heute Morgen eine super Erkenntnis gehabt, wenn ich mit dem Pferd in meinem kleinen Hund spazieren war.
Ja.
Dass ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe mir auch schon viel geschaffen, wo ich frei bin.
Ja.
Und trotzdem hebe ich nur die Scheiße der anderen Leute auf. Also in dem Fall vom Hundehaufen her.
Ja.
Weil ich dann das Sackerl fürs Gackerl, mit dem ich die Kacke meines kleinen Hundes aufhebe, lasse ich gleich offen, weil ich weiß, daneben ist wieder ein Hundehaufen, den irgendwer anderer nicht
gekramt
hat. Ja. Und irgendwie habe ich gedacht, so, Wahnsinn, ja, jetzt ist das immer nur so, ne? Aber so stellvertretend fürs Leben, so ist das Leben halt einfach, man hat seine Challenges, aber es liegt an uns, zu schauen, wie durch jede Challenge gehe, hebe ich jede Kacke auf oder was hebe ich auf und was lasse ich liegen. Ne?
Ja.
Wir wollen irgendwie beide die Welt zu einem besseren Ort machen
und
so wie stellvertretend Kacke aufheben und verschönern.
Ja.
Aber wir müssen nicht jede Kacke aufheben.
Ja.
Es liegt immer nur an uns.
Ja, aber ich finde es urtoll, dass du das machst zum Beispiel. Dass du die Kacke von dem anderen Hund auch mitnimmst. Weil das ist...
Ja.
Das ist ein toller Move, muss ich sagen. Ja, musst du aber auch nicht jedes Mal machen, aber wenn du es ab und zu schon machst, hilfst du schon.
Die Konsistenz ist ja sehr unterschiedlich. Man kann sich immer entscheiden, macht man es in dem Fall oder nicht.
Ja, absolut. Ja. Also man muss ja sehr gut auf sich schauen, weil solange es, wenn es dir gut genug geht, dass du die Kacke aufnehmen kannst, dann ist alles okay.
Ja.
Aber wenn es dir schlecht geht, ist es schwierig, andere zu stützen.
Mhm.
Also ich merke das auch. Es ist einfach so wahr, dieses Bild, eben die Maske im Flugzeug. Du musst zuerst dir selbst Sauerstoff geben, bevor du sogar deinem Kind oder irgendwem anderen, weil wenn dir die Luft ausgeht, ist es vollkommen egal.
Genau.
Also, und das muss ich immer wieder mir auch vorsagen, weil zum Beispiel letzten Herbst bin ich fast ausgebrannt, weil ich bin einfach, ich hatte meine erste Keynote am Ö3 Mental Health Day, also urtoll. Dann hatte ich Vorträge, dann hatte ich Kabarett, dann hatte ich meinen 40er.
Oh mein Gott,
und dann hatte ich, Romanabgabe.
Okay, da war ja noch was.
Und die erste Woche Dreh meiner Fernsehshow. Und das hatte ich alles in 6 Wochen. Nein, es geht nicht. Und da bin ich dann, da ging es mir auch echt schlecht dann. Das habe ich auch in meinem Podcast erzählt. Das war so im November, da ging es mir echt schlecht. Und das ist natürlich, weil ich möchte alles erreichen, das sind tolle Opportunities und eben ich möchte auch viel gut Geld verdienen, das finde ich ist voll legitim und so geht es aber auch nicht. Also ich muss schon auf mich schauen und ich bin urfroh, dass ich da so ein bisschen weniger Gas war, damit ich mich wieder fangen kann.
Mhm.
Ja? Und jetzt denke ich mir auch, Verena, mach ein Projekt nach dem nächsten und du kannst nicht am Gras ziehen, es wächst nicht schneller. Also mach deine Dinge Step by Step und alles andere wird sich schon fügen.
Ja, voll. Ja. Du, es ist ja so oft, wenn man Entscheidungen trifft, das Umfeld macht dann irgendwie mit, das verändert sich. Also das man kann nicht darauf warten, dass sie die anderen verändern, sondern du musst das halt auch so schaffen. Und meistens, wenn du dich entscheidest dafür, dass du auch mal Nein sagst, dann hast du schon gewonnen.
Ja, und ich habe zum Beispiel dieses Weihnachten öfter Nein gesagt zu Dingen, auf die ich nicht Lust hatte.
Ja.
Und es hat urgut funktioniert.
Ja.
Weil ich habe es nicht so, nein und ich will nicht, sondern es war nur so, nein, heute nicht, morgen gerne wieder. So.
Mhm.
Und dann waren alle so, aha, okay, schön.
Ist dein Umfeld schön erzogen?
Ja, und dann habe ich mir so gedacht, wow,
geil.
Wie schön.
Nein, ist das neue Jahr.
Nein. Ja, also Learning, ne? Also,
wir haben das letzte Mal gequatscht haben, da war ja auf dieses Seminar, was ich unbedingt machen wollte, gell? Das Retreat, wo ich hinfahren wollte.
Ja.
Da habe ich die volle Krise gekriegt, weil ich 3 Nächte mal weg bin von meinem Kind,
genau,
und
wo
das noch nie war. Und keine Ahnung, über richtiges Nervenzusammenbruch Leid gehabt, nur weil ich 3 Nächte wegfahren muss.
Ja.
Aber mir ist dann halt auch klar geworden, weil ich als Kind gelernt habe, das Muster, wenn ich, also meine Mama hat immer geweint, wenn ich weggegangen bin von ihr. Und dann war so irgendwie, geht halt ganz schwer. Es ist ja wieder ihre Geschichte. Mhm. Und dann habe ich halt natürlich gelernt, wenn ich gehe, dann bricht alles zusammen. Mhm. Jetzt habe ich natürlich gemeint, das ist das volle Drama. Die kann nicht gehen, kann da nicht weg. Die Frieda, meine Tochter, wird durchdrehen. Ne? Mhm. Ich meine, die ist jetzt 7 und ich war nicht 3 Nächte weg.
Ja.
Nicht einmal irgendwie
das ist Schule
mit meinen Girls oder irgendwas. Ist, und dann will ich nur auf ein Retreat fahren, was für mich. Ja. Und hätte mir das nicht einmal erlaubt.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, ich kann das nicht liefern. Ich mache das jetzt, ich triff die Entscheidung, ich fahre dahin.
Bist du gefahren?
Dann, ja, und meine Mutter war vorher dagegen, die hat auch gesagt, also hilft mir nicht, wenn ich das mache, ich kann mir das...
Wieso war
keine Ahnung, dagegen? Ich weiß nicht, die hat da auch irgendwie, ich weiß es nicht, da dürfte irgendwie alles zusammengekommen sein.
Okay.
Aber dann habe ich die Entscheidung trotzdem getroffen und ganz komisch, wie dann die Entscheidung getroffen war, ist alles smooth gegangen. Ja. Und auf einmal war meine Mutter an Bord, hat gesagt, ja, sie findet das gut, ich mache das, sie hilft mir.
Ja.
Die Frieda hat gesagt, ja gut, dann will ich aber auch bei meinen Freundinnen schlafen 3 Nächte.
Ja. Also unglaublich, oder? Ja. Das ist so spannend. Es ist so, ich sage dir, es ist so oft die innere Arbeit.
Ja.
Es ist so oft von innen nach außen.
Ja, genau.
Es ist genau das, was du sagst. Wenn wir von innen dann sagen, okay, das ist die Entscheidung und ich bin okay damit, dann spürt das das Außen.
Ja.
Wenn ich aber die Entscheidung treffe und wackle, spürt es das Außen auch.
Ja.
Weil letztes Jahr, weiß ich noch, habe ich so ein Tamtam gemacht wegen, ich geh sicher nicht zu dem Mittagessen am 26. Dezember. Nein! Und geweint und keine Ahnung. Und alle waren so genauso in Gegenwind.
Ja.
Und dieses Jahr war die innere Entscheidung einfach ganz klar. Es war so, nein, am 25. bin ich nicht dabei. Vielleicht, vielleicht am 26. Ich überlege mir das. Mhm. Und meine Ruhe hat den anderen Ruhe gegeben. Mhm. Weil die waren dann, okay, na, wir freuen uns, wenn du kommst. Mhm. Punkt.
Ja.
Und es ist genauso, so klingt das bei dir auch. So zuerst natürlich die Aufregung, aber dann, als du dir sicher warst, dann ist dein Umfeld mitgezogen.
Ja.
Und das ist so, ist das nicht urspannend?
Ja, also irgendwie, sich für was zu entscheiden, ist schon einfach der erste Weg zur Besserung, weil es verändert sich dann einfach im Außen.
Ja.
Und du, wenn wir haben uns dann schon auf den Weg gemacht. Also für mich war die Anmeldung für dieses Retreat, war schon der erste Schritt zum Freispülen, was ich machen wollte mit dem Retreat.
Ja.
Total irre.
Ja, voll.
Und das hat mir total gut getan.
Also ja, gut, dass du es gemacht hast.
Ja, und es war, also ich muss sagen, dieses
Und es war nicht so schlimm, oder? Nein. Also die 3 Nächte weg sein.
Nein, es war urgeil. Und es war im Schweigen. Und ich muss ja da sagen, das hat man auch so. Es war ohne Handy, ohne Fernsehen. Ich meine, es war mit Wellness und so. Es war schon so ein bisschen esoterisch laut,
wenn
man scherzen könnte. Aber es hat einfach nur gut da. Und ich glaube einfach, diese Energie, die ich eingespart habe, dadurch, dass ich nicht geredet habe und dass ich nicht aufs Handy geschaut habe, nicht ferngeschaut habe, nicht in ein Buch geschaut habe, die hat irgendwas angezapft, wo man einfach nicht hinkommt, wenn du eine Stunde spazieren gehst.
Ja.
Also, das war gut.
Das würde ich auch mal gerne machen.
Ja, das ist toll. Schon, also Ruhe ist, stört sich, ich meine, das früher hätte ich alles dafür da, dass ich sowas nicht mache, ne?
Ja, ja.
Also, das wäre für mich Folter gewesen.
Bei mir dasselbe. Also, da war auch für mich der Alkohol so wichtig.
Ja.
Also, ich wusste, ich kann nicht abends alleine zu Hause sitzen.
Ja.
Ich muss in die Bar gehen.
Ja.
Und
total
dann mit jemandem sein
auch. Ja.
Also, nicht alleine sein.
Ja.
Und jetzt, ich mache das zum Beispiel fast jeden Tag, dass ich ohne Handy spazieren gehe. Das ist zwar dann nur eine Stunde, aber wenn du es jeden Tag machst, ich brauche das auch für den Roman. Also ich habe ihn eben jetzt fertig geschrieben und die Ideen kommen nicht sonst.
Mhm.
Ich muss in die Luft schauen und das Handy darf nicht mit sein.
Naja, sicher, wenn du immer nur was reingeht, wie sollten du an was Schöpferisches rauskommen?
Ja, genau. Ja.
Ja.
Also es ist ganz spannend, der Romanprozess hat mir da auch ganz viel gezeigt, wo meine Kreativität dann herkommt und sie kommt nicht vom Handy. Mhm. Ganz im Gegenteil, das Handy frisst meine Kreativität.
Ja. Oder ChatGPT, wo viele meinen, für die Arbeit macht es leichter.
Ja. Also ich nehme es sehr gerne für sowas wie steuerliche Dinge oder E-Mails schreiben, dann
Ich meine, die sagt ja mit vollster Überzeugung einfach Bullshit, ne?
Ja.
Also du musst dann wirklich aufpassen, was da gesagt wird, ne?
Ja.
Also
ich
verwende es auch für Dinge, die, wo ich mich, aber teilweise denke ich mir, vielleicht hätte ich weniger lang gebraucht, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ja.
Aber ich brauche es auch als Stütze, dass ich mir dann denke, aber dann habe ich oft mir, das ist eine KI, die weiß das besser, aber die sagt wirklich teilweise voll Überzeugung einfach den größten Blödsinn.
Oder auch, du kannst zweimal dasselbe fragen und es kommen zwei verschiedene Sachen raus. Also da muss man aufpassen. Ja. Aber du, für was Kreatives kannst du es eh nicht verwenden. Also das kann nicht, bei einem Roman kann dir das nicht helfen. Nein. Was ich zum Beispiel schon gemacht habe, ist ein Kapitel reinladen und sagen, so, wie findest du das als, aus literaturkritischer Sicht? Und bitte sei ehrlich und so.
Ja.
Und dann kommen schon, das hat teilweise mir schon Inspiration gegeben, aber das hat nichts damit zu tun, das kann dir keine Sätze schreiben.
Na.
Oder so. Oder das würde ich auch gar nicht wollen. Aber ich habe zum Beispiel nachgefragt, findest du das und das macht Sinn? So.
Okay.
Weißt du?
Ja.
Aber, ja,
aber es ist schon sehr, sehr schmeichelhaft, ne? ChatGPT. Guck
mal,
wie ein Schmeichler, eine schmeichelhafte Freundin, Freund.
Ja.
Also ich habe mir teilweise schon, ich wende mich bewusst in Situationen, wo ich diese Schmeichelei brauche, schon an der KI total gestört. Aber ich habe gesehen, ich habe am Pferd seine Schnurhaare abgeschnitten von meinem Mund. Und ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil die sind ja so Tastsinn. Ne? Ja. Aber es ist halt schwieriger, die Locken und ich muss ihn stutzen und dann sehe ich das nicht. Und keine Ahnung, ich habe es halt einfach abgeschnitten. Dann habe ich das eingegeben, ich habe das abgeschnitten und ich fühle mich so schlecht. Dann hat ChatGPT gesagt, also Vera, du bist so eine tolle Hundemama. Das passiert auch den Besten. Also es war so gut, es hat so gut da.
Ich finde mit man muss das alles mit Bewusstsein, aber why not, ganz ehrlich. Also habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon, weil ich habe ja trotzdem noch mit Ängsten zu kämpfen. Und ganz ehrlich, wenn ich zu Hause alleine sitze und dann in ChatGPT meine Angst eingebe, was auch immer das ist, und der sagt, so, jetzt atme mal dreimal ein und aus, erzähl mir, was los ist, ist alles halb so wild, ich weiß, du stresst gerne und bla bla bla.
Ja.
Und mich beruhigt das, dann ganz ehrlich, why not?
Why not, ja.
Also ich gehe ja trotzdem um den Block und ich mache trotzdem Yoga und ich gehe zur Therapie.
Solange das Tool benutzt, wie man es verbessern und nicht benutzt wird, dann...
Ja, finde ich es voll in Ordnung.
Ja.
Ich sage zu meinem immer, sei ehrlich, bitte sei ehrlich und herausfordernd.
Ja.
Also
gut, das ist gut herausfordernd.
Also ich habe überhaupt verschiedene so Prompts.
Aha.
So bitte sei ehrlich, bitte sei direkt, aber auch unterstützend und so. Also du kannst ihm ja sagen.
Ja, was du von ihm willst,
Das mache ich schon.
Mhm.
Weil eben ich will, dass ich weiß eh nicht trotzdem, wie ehrlich es ist, aber...
Nein, das weiß man nie. Ne?
Ja, aber, darf man ruhig machen, finde ich.
Mhm. Ja, und wie ist, also Alkohol hast du jetzt losbekommen, die Männer auch?
Smoother Übergang. Also es hat sich stark verändert.
Ja.
Es hat sich sehr stark verändert. Auch das jahrelange Therapie und es ist auch noch nicht fertig in dem Sinne, aber meine Beziehungen zu Männern haben sich sehr verändert, indem ich einfach... Früher konnte ich überhaupt keine Grenzen setzen zum Beispiel. Oder früher habe ich das Gegenteil gemacht. Ich habe mich betrunken, um mit einem Mann dann zu sein und den dann mir nahe zu holen.
Mhm.
Dann musste ich ja den Alkohol, dann war der Alkohol weg.
Mhm.
Dann konnte ich keine Männer mehr an mich ranlassen.
Ja.
Weil es war so wie,
nächstes Problem,
und jetzt?
Wie tut man da jetzt
wie,
nüchtern?
Ja, wie date ich jetzt nüchtern? Ja. Das ist übrigens eine...
Ich glaube, die wenigsten sind mit ihrem Typen oder Freundin nüchtern zusammengekommen, gell?
Ja, genau.
In unserer Generation.
Ja,
in unserer. Die Jüngeren sind ja da anders.
Ja, aber die haben dafür andere,
Probleme.
Probleme, ja. Es ist, glaube ich, einfach auch. Es ist auch nicht für die Gen Z.
Ja.
Aber es war auch... Ich hatte ja auch lange Beziehungen in meinen 20ern, so ist es nicht. Aber... kennengelernt habe ich die Männer betrunken eher. Oder auch Dates. Damals war Tinder noch ganz neu. Da war ich die Tinder-Queen. Da hatte ich 4 Tinder-Dates in der Woche. So. Ja. Also einfach, ich habe das Ding durchgespielt quasi. Es war ganz frisch in Wien.
Mhm.
Und da war nie ein Date, das nüchtern war. Also es war entweder eben in der Bar, immer in der Bar oder irgendwo, wo man Alkohol trinkt. Und wo man sich gemeinsam betrinkt.
Ja. Hast du zu Hause auch schon getrunken, damit du gar nicht nüchtern auf diese Person triffst?
Am Schluss. Am Schluss. Also nicht immer, aber gegen Ende hin, ja.
Mhm.
Kann ich mich erinnern, nämlich da war einer, den habe ich dann ein bisschen öfters gedatet und da habe ich, weiß ich noch, aus dem Kühlschrank noch den Wein genommen, 10 Minuten bevor er da war, und habe noch so ein Achterl geäxt. Mhm. Ja, also ja, es war auch vorher ein Glas oder zwei. Mhm.
Und haben Männer dann, haben die dann zu dir mal gesagt, hey Verena, pass auf, du, nichts. Mhm.
Nein.
Keine Warnungen, hey, hast du das jetzt an?
Nein, die haben sich alle mit mir betrunken. Mhm. Die haben alle mit mir getrunken. Mhm. Aber ich habe mir schon die ausgesucht, die auch gerne trinken. Mhm. Also du, ich habe mir keinen ausgesucht, der nichts trinkt, weil den fand ich dann ja fad.
Ah, ja.
Der wäre mir gar nicht, also so Langweiler, die wollte ich ja gar nicht daten, weil ich kann mich ja eben, hätte ich mich alleine betrinken müssen, das ist ja kein Spaß. Ja, und dann war ich nüchtern und dann war ich ja in 2 Rehas und da war ja auch noch Corona und so. Also ich glaube, ich habe über 2 Jahre niemanden gedatet und gar nicht, also nichts mit Männern am Hut gehabt, sondern, also natürlich sind mir in den Rehas immer wieder welche untergekommen.
Super, super Setting, ja.
Ja. Richtig gesund.
Ja.
Das soll man nämlich nicht. Ja. Man soll nicht daten in den Rehas. Man soll zu sich selbst finden. Hat nicht immer geklappt. Aber aber eigentlich habe ich 2 Jahre ganz pausiert und dann weiß ich noch, im Jahre 23 bin ich dann auf die ersten Dates gegangen und ich habe, wie bei dem Open Mic, ich habe so Angst gehabt. Ich habe mich so angeschissen. Ich war so nervös, wie als wäre ich 12. Ich glaube, ich habe auch angefangen bei 12 oder 13, also mental, weil ich glaube, ich habe mir alles andere kaputt gesoffen. Also meine Entwicklung. Und dann musste ich wie ein Teenager von vorne anfangen, nüchtern.
Wow.
Und war dann halt auf so ersten Dates und es war alles uraufregend und urcrazy.
Das würde ich auch nicht backen.
Es war so aufregend und natürlich waren da schreckliche Dates dabei und schöne Dates dabei und alles war dabei. Und aber auch das, du gewinnst an Selbstwert, weil du machst so schwierige Dinge, nüchtern, für mich schwierig, weil ich halt nüchtern das nicht konnte.
Das war immer eine Erfolgsgeschichte, die du ja nicht hast.
Ja, sogar schlechte Dates sind ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte, weil du herausfindest, was du willst.
Voll.
Und und dann gab es halt das erste Mal Händchen halten. Und den ersten Kuss gab es, glaube ich, erst im Jahre 24, das musst du dir vorstellen. Ah, nee, ja, es gab einen Kuss in der Reha mal.
1724. So klingt es ja.
Na, also nein, ich habe geschmust in einer Reha, aber das darf ich, das sagen wir gar nicht. Aber dann draußen in der wilden Freiheit hatte ich dann den ersten Kuss auf Mallorca. Im Jahre 24. Das musst du mal vorstellen. 2024. Und den letzten besoffenen Kuss hatte ich im Sommer 2020, glaube ich, oder so. Ah nein, eine Nacht vor der Reha. Also quasi, ja.
Und was war der größte Unterschied, außer dass du nüchtern warst? Was war geiler? Welcher Kuss?
Oh. Also, die ersten nüchternen Küsse waren das Aufregendste, was mir je passiert ist. Es war wie, als wäre ich 14 und würde erstmals jemanden küssen. Es war wie, als würden die Feuerwerke um mich herum explodieren. Besonders dieser eine Kuss, das war verrückt.
Wahnsinn.
Das war verrückt. Das war wie im Film. So nüchtern und so aufregend und so. Ich habe so, weißt du, ich habe mir ja jahrzehntelang habe ich mich ja abgestumpft, also alles dumpfer gemacht. Also du kannst ja besoffen sehr exzessiv sein und viel Sex haben und viel rumschmusen, aber wenn du das dann machst, nüchtern, hast du ja einen Zugang zu dir, den du dir verbaut hast, jahrzehntelang. Das ist wie eine ganz andere Art von Droge, wenn du das dann nüchtern machst. Das ist so crazy. Wie als wärst du ein Teenager, der das zum ersten Mal erlebt. So. Aber eben habe ich als Teenager nicht, weil ich als Teenager mich immer betrunken habe. Das heißt, ich kannte das gar nicht.
Wahnsinn.
Und es ist auch jetzt noch so. Also
klingt eigentlich alles andere als langweilig, ne?
Na, langweilig ist das nicht.
Wenn du denkst,
nein, das ist nicht langweilig.
Also das Leben nüchtern klingt ziemlich aufregend.
Es ist uraufregend. Es ist uraufregend für mich. Ja. Natürlich habe ich auch mit welchen geschmust, wo es nicht so war, weil wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Aber wenn es passt, dann habe ich so eine so einen Zugang, der mir mein Leben lang fast verschlossen war. Mhm. Und der ist unbeschreiblich, ja. Mhm. Also ganz intensiv. Ganz intensiv, ja. Urschön. Auch die Sexualität, die ich jetzt lebe, ist 100-mal schöner und aufregender als jemals zuvor. Mhm. Weil, erstens bin ich älter, erstens bin ich schon ein bisschen mehr bei mir. Je mehr ich bei mir bin und je mehr ich sage, was ich will, desto schöner. Je authentischer ich werde, und da auf dieser Reise bin ich ja, desto magischer wird das Ganze, weil zum Beispiel in meinen 20ern war es ganz viel Performance-Sex. Also im Sinne von...
Ach Gottchen, ja.
Ja,
also das war unsere Generation, oder?
Ja.
Die Performer.
Ja, genau. Also ich tue so, als wäre ich das Sex-Biest. Ja. Mhm. Ich hatte schon auch Spaß. Also es ist nicht so, als hätte ich gar keinen Spaß gehabt.
Trotzdem
aber es war eine...
schaut die Stellung
genau,
cool aus. Jetzt,
genau. Und wie nur auf ihn. So genau. Wie fühlt er sich? Ja. Ist das sexy für ihn?
Ja.
Und dann, also du spielst eine Rolle. Mhm. Und diese Rolle abzulegen, ist unfassbar viel Arbeit.
Mhm.
Und je mehr du sie ablegst und je ehrlicher du bist und sagst, was du willst, desto schöner wird der Sex.
Auf alle Fälle.
Und
bei dir.
Genau.
Aber es dauert einfach. Es dauert, ist ein Prozess.
Ja.
Also,
ja, das kannst du nicht so umschulen.
Ja, also ich glaube, 20-Jährige kann es so bei sich sein. Also ich weiß nicht, was du an Vorarbeit leisten musst oder wie die Eltern die schon also wie du aufwachsen musst, dass du das kannst.
Das weiß ich nicht, ja.
Dass du wirklich einfach das genießt und also ich weiß, ja.
Ich glaube, die Jüngeren sind jetzt besser als wir darin, kommt mir vor. Also die reden mehr darüber, die sind mehr so, ich stehe zu meinem Körper. Das ist ja das Nächste, dass wir nicht dann zu unseren Körpern stehen, sondern wir müssen eigentlich perfekt sein, oder? Also wir müssen...
Ja.
Schon alleine, wenn ich darüber denke, über Rasieren oder Haarentfernungen, ja.
Ja, sowieso. Das sind die aber auch total. Also jetzt bei denen ist ja gar kein Haar mehr.
Wirklich?
Sie,
ich dachte, die dürfen auch Wildwuchs.
Nein, es ist alles weg jetzt. Alles ist weg.
Ist jetzt alles weg? Nein, das glaube ich nicht.
Wirklich? Habe ich jetzt von ganz vielen Seiten schon gehört.
So. Wirklich?
Die Karin, die Zeigel, hat mir das in unserem gemeinsamen Podcast erzählt. Wäre ein guter Themeneinstieg. Ja, alles ist jetzt weg. Ich habe mir auch gedacht, dass die jetzt so sind, okay.
Ich dachte, Wildwuchs. Ja, genau, so alles, was du willst.
Na, keine Ahnung. Ja, wird es wahrscheinlich auch gehen, aber das ist wahrscheinlich wieder ein kleiner Teil nur.
Aha, ich dachte, aha. Spannend, interessant, dass du es mir erzählst. Ja.
Es war ja dieser Trend jetzt schon mit diesem mehr, alle Figuren und Body Positivity. Aber mir kommt schon vor, dass das jetzt wieder zurückgeht, leider. In Richtung Perfektion. Mhm. Ich meine, wenn du da anschaust, die Jenna mit 70, das Lifting, das jetzt alle haben wollen.
Ja, ja.
Ich meine, wo führt das hin?
Ja, es ist total irre.
Also,
ja, es gibt Gegenstimmen, aber es gibt auch viele, die diese Perfektion leben. Und es macht auch einen Druck auf uns alle, finde ich. Also auf mich macht es auch einen Druck, dass ich mir denke, oh je, muss ich jetzt anfangen zu Botoxen, und ich wehre mich eigentlich dagegen. Will eigentlich nicht Botoxen.
Ja.
Weil es zieht auch einen Rattenschwanz mit sich.
Ja, natürlich. Wenn du mal anfängst, dann bist du dabei, glaube ich. Oder bist du in diesem Teich mit dir. Aber ja, ich würde es auch so lange wie möglich rauszögern an deiner Stelle. Nein, es ist irgendwie schade, ja. Also ich glaube, da wird auch noch, ich habe auch schon viel an mir gearbeitet und wirklich, es kommt einfach, also es ist, wenn ich mit 20 mich so gefühlt hätte, wie jetzt in meinen 40ern teilweise, dann hätte es mir urtaugt. Also ich hätte voll die geile Zeit gehabt, gell?
Ja, aber so.
Wenn man so bei sich angekommen ist und eben schon so ist, wie man teilweise besoffen am Dancefloor war, nur nüchtern, weil du einfach schon diese Sicherheit hast, gell?
Ja.
Aber und mehr Freiheit. Also du wirst ja nicht nur älter, sondern wenn du es gut machst, wirst du auch freier.
Ja.
Weil du voll viel ablegst und so.
Ja.
Aber es ist noch ein weiter Weg, der Prozess des Älterwerdens. Also dieses, dass ich in Würde alter, dass ich möchte gerne, aber ich weiß jetzt auch nicht, kann nicht sagen, ob mir das gelingen wird. Dem herum. Und ich hoffe, dass wir irgendwann so die Schnauze voll haben von diesen perfekten Gesichtern, die alle gleich ausschauen. Und nicht, dass das jetzt bei uns auch so wird wie in Amerika, dass alle gebleachte Zähne haben und gleiche Näschen und so.
Ne? Ich glaube, da sind wir eh noch besser dran, aber ja, wir haben das auch auf jeden Fall, glaube ich, ja. Also besonders, ich merke es halt jetzt dann mit der TV-Show und so und im Fernsehen sein und so, da siehst du halt die Falten ein bisschen besser.
Das hat schon was mit dir gemacht, oder? Finde ich dieses
Ja, das Aufnehmen, Fernsehen also macht das diese, mit dir, ja.
Ne, und auch diese ganzen Zoom-Calls, die damals waren, da sind ja ganz viele Studien rausgekommen in der Corona-Zeit, aha, ne, wenn man sich gesehen hat in der Kamera, dass dann viele sich ganz anders gesehen haben und viele kommen sind dann, also ich habe da mal mit einer Schönheitschirurgin geredet darüber, dass das total zugenommen hat wegen diesen Zoom-Calls, weil wir uns in der Kamera mehr sehen. Mhm. Und sicher, die ständigen Selfies, also ich meine, wenn ich in den Spiegel schaue, dann habt ihr ja gutes Licht und dann gefällt mir.
Ja.
Aber wenn ihr dann mehr auf ein Foto seht oder auf
Film,
dann denkt man, oh mein Gott.
Ja, ich habe mich halt auch in so einem TV-Interview gesehen und ich habe lauter Linien gesehen auf meiner Stirn. Ich dachte, das geht nicht. Aber ich habe mir gedacht, so geht's nicht. Ja. Oder auch in meiner TV-Show habe ich mir dann gedacht, naja, das stimmt schon mit der Kamera, dass ich 5 Kilo noch abnehmen oder 2-3 Kilo noch abnehmen könnte und das im Fernsehen dann schon noch besser aussieht oder so. Also der Druck ist schon irgendwie da und es ist gar nicht so leicht, sich dagegen zu wehren. Mhm. Also, aber da arbeite ich schon dran, dass ich mich mag, so wie ich bin. Also,
ja.
Und Gott sei Dank gibt es ja viel Schminke und solche Sachen. Aber
ja, man muss sich halt auch immer wieder bewusst machen, dass das die Kamera ist und dass das auch oft unsere eigenen Augen sind und unsere eigene Realität.
Ja, voll.
Eigentlich sollten wir uns immer so bewerten, wie es eine gute Freundin macht, oder?
Ja.
Die sind immer am netten. So
ja, das stimmt.
Man ist einfach zu den anderen immer netter als immer zu sich selber.
Ich finde die anderen auch schön, so wie sie sind. Ist mir vollkommen egal, ob da eine Falte auf der Stirn ist oder nicht, finde ich diesen Menschen schön.
Ja, weißt du? Warum können wir dieses Wohlwollen in uns selber gegenüber bringen?
Ja. Das ist die Arbeit.
Ja.
Das ist die Arbeit. Da bleiben wir dran.
Mhm. Ja, was ich auch noch gut finde, weil wir über die Männer geredet haben und über dein Buch mit das Neue, mit diesem System und mit Männern.
Mhm.
Was glaubst du, was wäre anders, wenn du ein Mann wärst? Also, wie wäre das deine Geschichte jetzt gewesen, wenn du ein Mann gewesen wärst? Was wäre da anders ausgefallen, glaubst
du? Boah. Ich glaube, alles. Ich glaube, das ist ganz schwer.
Ja.
Das ist ganz schwer. Weil als Mann, ich glaube, ich wäre vielleicht als Mann auch Alkoholiker geworden, quasi. Also wenn wir darauf
mit davon... Mit dem Leben wahrscheinlich, ne? Nach wie vor mit dem Leben.
Sehr gut möglich, dass ich damit leben würde, ja. Ich glaube, also so ich in männlich damals wäre halt auch ein Partytier gewesen, der alle Frauen flachlegen kann. Und ich glaube, ich wäre wahrscheinlich schneller noch viel erfolgreicher geworden, weil Männer einfach... Das ist so, Männer bekommen viel schneller mehr Geld und viel schneller höhere Positionen. Das heißt, ich glaube, ich wäre viel schneller, viel höher gestiegen. Und dann wäre der Fall wahrscheinlich aber auch sehr tief gewesen. Also ich glaube schon, dass ich trotzdem gefallen wäre.
Mhm.
Aber eben das System rundherum hätte mich anders aufgefangen. Das System rundherum hätte anders auf mich reagiert. Weil eine Frau, die viel trinkt und mit vielen Männern schläft, ist gleich mal eine Schlampe oder ist gleich mal... Mhm. Die wird ja nicht so respektiert.
Mhm.
Also ich finde, das ist ganz schwer zu beantworten. Mhm. Weil Männer... Ich weiß nicht, wie es ist, durchs Leben zu gehen... Mit dem männlichen Filter, weil ich habe Angst in der Nacht auf der Straße. Mir wurde Gewalt angetan von Männern. Das ist ja macht ja einen Teil meiner Persönlichkeit aus und mein gesamtes Sexleben ist beeinflusst dadurch, wie Männer mit mir umgehen.
Mhm.
Das haben ja Männer haben keine Angst vor Frauen, weil zu 99% tut eine Frau einem Mann keine Gewalt an und schon gar keine sexuelle Gewalt. Das heißt, ich kann das nicht drehen. Weil meine Linsen, meine Filter sind sehr beeinträchtigt davon, was Männer mir angetan haben und wie die Gesellschaft mit mir umgeht als Frau. Oder was mich ja auch geprägt hat, ist dieser Wunsch, den ich von außen eigentlich eingetrichtert bekommen habe, dass ich muss heiraten und Kinder kriegen und sesshaft werden.
Mhm.
Das war etwas, was mich sehr lange getrieben hat.
Mhm.
Nur meine Seele hatte einen anderen Plan. Und rational habe ich mir gedacht, oh nein, ich muss jetzt den Orthopäden heiraten.
Ja.
Oder den Arzt oder den Anwalt. Und ganz offensichtlich war das nicht das, was ich wirklich wollte. Das heißt, ich weiß nicht, wie das von, aus männlicher Sicht heraus gewesen wäre.
Nein, es ist irre. Wir können es uns gar nicht.
Also. Nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre ein ganz anderes... Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist auf so vielen Ebenen dann anders.
Aber dieses große Einschneidende, dass du deinen falschen Weg gehst und dass du dann trotzdem diesen Fall hast...
Das, glaube ich, wäre passiert. Eben,
ja, ja. Weil es einfach... Wie glaubst du dann, Schicksal oder ja. Karma?
Ja,
oder?
Ich glaube, das war klar, dass es bei mir duschen muss, damit ich es kapiere und diesen neuen Lebensweg einschlage.
Ja.
Also ich habe mich, glaube ich, sehr verlaufen oder, was heißt verlaufen? Bin diesen Weg gegangen, wie er war. Dann gab es diesen großen Knall und der hat mich eigentlich jetzt auf eine Bahn geführt, die für mich wichtig und gut ist. Das heißt ja auch nicht, dass ich für immer auf dieser Bahn bleibe, weil wir wissen es ja einfach nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch als Mann, das ist aber eine gute, ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage, ob es dann so geknallt hätte. Ich weiß es nicht.
Vielleicht sollten wir uns öfter das fragen, was? So bei Kleinigkeiten im Alltag, wie würde dieser Mann machen? Nur so, um vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise zu kriegen, oder?
Ja, besonders bei so manchen Dingen, wo ich mir sowas denke, wie, oh mein Gott, nur ja nicht anecken. Ich glaube, das machen Männer nicht. Ja, die sind so, nee, ich will das so.
Genau.
Punkt.
Ja.
Und ich bin eher so wie, na, ich will es allen recht machen. Das ist, glaube ich, so was Klassisches. Das versuche ich aber. Das versuche ich schon. Dass ich sage, so will ich es. Und ich werde jetzt nicht klein beigeben, um den Frieden zu bewahren.
Ja.
Ja.
Und Thema Hochzeit, Kinder, Mann. Jetzt bist du 40 geworden. Wie geht's dir mit dem Thema jetzt?
Also mir geht's besser denn je, weil ich mit mir glücklich bin. Das heißt, egal was noch kommt, bin ich okay. Weil zum Beispiel momentan, es ist so komisch, dieser Roman, der hat mich Flügel wachsen lassen, weil ich so stolz auf den bin. Es ist wie so das, mein Baby, weißt du? Ich finde, das ist eine tolle Geschichte geworden, der so viel aufzeigt. Und was der Roman gemacht hat, da bin ich wirklich hinter mir gestanden. Ich stehe hinter dem Roman. Ich habe mir da nicht viel dreinreden lassen. Der kommt aus mir.
Wow.
Und das macht ganz viel mit meinem Selbstwert. Und alles drumherum, das Privatleben... Ich stehe auf anderen Beinen, weil früher habe ich geglaubt, eben ein Mann...
Brauchst dieses Gerüst.
Genau, ich brauche das Gerüst, weil sonst bin ich keine ganze Frau. Das wird uns ja eigentlich auch eingeredet, dass wir nicht ganze Frauen sind, wenn wir nicht das Gerüst haben. Das heißt nicht, dass ich nicht eine stabile, schöne Partnerschaft haben möchte, aber wenn ich stabil in mir bin und wirklich meine Kunst so leben darf, wie ich es jetzt tue, dann bin ich so glücklich. Dann bin ich so glücklich. Also diese Autonomie.
Das hast du in dem Burnout so gut schön beschrieben, mit diesem Gerüst, mit dem Sand, wo du wühlst. Das habe ich total schön poetisch gefunden.
Das war der Monolog übrigens, den ich beim Open Mic erzählt habe, dieses Gerüst.
Super.
Das kommt auch noch in meinem Kabarett vor, dieser Monolog, ja. Ja, also und das...
Also mit diesem falschen Gerüst, was man sich da denkt, stabil, aber eigentlich...
Ist der Sand wackelig.
Genau
das habe ich versucht. Und jetzt bin ich schon weiter als damals. Also jetzt habe ich mir schon ein viel stärkeres Gerüst aufgebaut. Und da gibt es auch diesen Spruch so, du komm in mein Leben, das ist schön, aber wenn du gehen willst, dann geh auch, aber steh nicht im Türrahmen und verbau mir nicht den Weg. Also entweder du kannst mit mir sein oder ohne. Das heißt, ja...
Das denke ich mal auf. Die richtig stabile Beziehung kann nur zwischen zwei freien Geistern stattfinden.
Du musst den anderen loslassen können.
Ja.
Und das hat mich ganz viel Kraft gekostet, das überhaupt zu kapieren. Also ich bin da einfach auf einem Weg. Und was Kinder angeht, ist halt... ich bin halt 40 jetzt. Und ich weiß es nicht. Also ich glaube... Ich kann mir vorstellen, dass Kinder in meinem Leben sind, die vielleicht nicht biologisch meine sind... Ich liebe Kinder, aber ich muss auch keine eigenen haben. Es ist einfach so.
Da gibt es jetzt auch nicht eine Lücke zu füllen durch Kinder, sondern du bist jetzt einfach...
Eher so nein. Ja. Also eher, weil ich habe so viel vor mit meiner Kunst und ich habe so viele Projekte. Das ist so viel Arbeit und die macht mich so glücklich. Ist wie, der Roman ist wie mein Baby.
Ja.
Das kann man gar nicht erklären.
Ja. Na, das ist würde dich jetzt in deinem Sein Gott ausbremsen.
Komplett.
Ja.
Könnte ich es mir nicht vorstellen. Mm. Das will ich nicht. Mm. Und eben, was in ein paar Jahren ist, was da noch möglich ist oder nicht, oder das werden wir sehen. Aber jetzt ist kein Platz.
Mm.
Es ist kein Platz. Mir ist viel, viel wichtiger, meine künstlerischen Projekte voranzutreiben. Und da entstehen gerade die schönsten Dinge. Und die können nur entstehen, weil ich den Platz dafür habe. Und deswegen... bin ich da sehr entspannt, was das angeht.
Mhm. Mhm. Sehr schön, ne?
Ja, ja. Aber das ist ganz viel Arbeit, ja. Also so Selbstarbeit, um dahin zu kommen.
Mhm. Ja, also du bist schon sehr weit gekommen, aber der Weg ist noch nicht vorbei.
Kann? Der Weg ist, glaube ich, nie vorbei.
Ja, das geht ja nicht. Es geht um das Becoming, der Mensch,
ja,
der
genau.
Wir werden auf dem Weg.
Ja, genau.
Und wenn man selbst die krasseste Bergspitze erklommen haben, so what, es geht weiter, wir müssen da wieder...
Du musst auf den nächsten Berg.
Wir müssen nach oben, damit wir wieder aufkommen und die schöne Aussicht haben.
Ja,
also jedes Bergab, fährst du wieder bergauf und grüßt das Leben. Ja.
Ja. Also, ich glaube schon so ein bisschen auch an diesen Flow und an dieses Schicksalhafte, so im Sinne von... Zum Beispiel Kinder, wenn das denn noch sein soll in meinem Leben, wird es schon passieren. Und wenn es nicht sein soll, dann wird es nicht passieren.
Mhm.
So.
Also du willst jetzt auch nicht irgendwie sagen, Egg Freezing und Ding, sondern du lässt es darauf ankommen, wie es sein soll.
Genau.
Soll sein. Ja.
Genau. Weil, das will ich mir gar nicht antun.
Mhm.
Und eben wenn das sein sollte, dass ich mit Ende 40 oder irgendwann einmal sage, ein Kind fehlt in meinem Leben, gibt es andere Optionen auch noch.
Es muss nicht unbedingt dein eigenes biologisches aus deinem Bauch heraus sein.
Nein.
Ja.
Habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt.
Ja.
Noch nie. Außer eben dieser Druck von außen, dass ich muss zwei Kinder haben und den Gartenzaun.
Mhm.
Ich habe noch nie innerlich verspürt, ich möchte ein Baby.
Mhm.
Ich möchte schwanger sein. Noch nie. Und ich finde, darauf sollte man hören.
Ja, voll.
Ich finde, das sollte man nicht erzwingen.
Nein.
Ich kenne ganz viele Frauen, die... wissen von Anfang an, ich habe einen Babywunsch. Also ich möchte Mutter werden.
Ja.
Und das ist ja urschön. Ich denke mir so, wow, wie fühlt sich das an? Ich weiß es nicht, weil ich hatte es noch nie.
Mhm. Ja.
Ja, ich finde, dieses ganze Egg-Freezing und dieses ganze Forcierte und wie jetzt gerade alle Frauen darauf getrimmt werden, dass sie jetzt ihre Eier einfrieren sollen.
Mhm.
Ich finde, das ist so ein Trend irgendwie jetzt sind wir alle gestresst, jetzt frieren wir alle noch schnell unsere Eier ein.
Ja.
Bei mir, also ich habe auch Freundinnen, die das machen und das finde ich voll gut für sie, wenn sie das wollen. Aber auch die Chance, dass du dann schwanger wirst, ist auch nicht gegeben.
Na.
Es kostet arsch viel Geld.
Mhm.
Und ich glaube, in Österreich darf man es ja noch gar nicht oder wird man dürfen.
Mm.
Na klar, wenn du das unbedingt willst, dann unbedingt, dann mach's auch unbedingt, na klar. Aber ich bin da überhaupt nicht, ich habe überhaupt kein Bedürfnis danach. Null. Also ich stelle mir auch ein kinderfreies Leben urschön vor.
Na, schau.
Weißt du?
Ja.
Irgendwie glaube ich glaube, dass beide Lebenswege sehr schön sein können und sehr herausfordernd.
Mm.
Weil ich glaube, ein Kind ist ja unfassbar herausfordernd auch.
Sowieso.
Und ich glaube, man sollte nicht denken, ich will nicht ein Kind haben, wenn ich nicht unbedingt eins will.
Warum? Ja.
Nee. Ich glaube, wenn, dann wird es mir meine Intuition sagen.
Ich glaube, ja.
Also auf Druck. Ich find, auf Druck sollte ich kein Kind haben.
Ich finde die eine sehr gute, gesunde Einstellung, weil
ja, schauen wir mal. Vielleicht rast sich aus in 3 Jahren. Wer weiß.
Oh Gott, ja.
Nein, hoffen wir mal nicht. Nein. Ja.
Nein, aber da kannst du dankbar sein für das, dass du das weißt wenigstens oder dass du das offen lassen kannst. Ich glaube, das ist schon was, was einem sehr hilft, weil mit dem Älterwerden, dass man nicht das wie ein Damoklesschwert sieht, jetzt schließt sich da ein Tor an, man muss das auch noch füllen, weil es einfach so,
nee,
so
geht. Vergiss es, habe ich keinen Bock drauf. Ja, das will ich nicht. Ja. Ich finde, das ist auch ganz viel Druck. Ich habe auch Artikel gelesen, dass das alles gar nicht stimmt. Also nicht unbedingt dieses, dass ab 35 es ganz rapide abwärts geht. Das ist bei anscheinend von Frau zu Frau auch sehr verschieden. Weißt du, die Fruchtbarkeit und so. Da gibt es verschiedene Studien, dass das alles gar nicht so wahr ist, wie das auch nach außen hin kommuniziert wird.
Aha.
Dass es oft mal die Spermien sind.
Ja, das wird jetzt immer schon lauter, die Stimmen, dass auch die Männer, wo es lang geheißen hat, dass das Sperma sich nicht verschlechtert. Ich meine, die Fruchtbarkeit nimmt meistens eh nicht ab, sondern Genetik ist halt, du hast halt einfach von 10 Eiern, ist dann halt einfach 9 schlecht.
Aha, okay.
Also, und wenn du jetzt quasi 10-mal schwanger bist, passt es vielleicht einmal genetisch so.
Okay, ja.
Das habe ich leider leidvoll den Weg gehabt, dass ich das feststellen haben müssen, ja, dass man dann...
Okay.
Ich bin immer schwanger geworden, habe es aber verloren.
Oh Gott, ja.
Für mich, ich habe ja die Frieda gehabt, das war dann gut, aber ich glaube schon, dass das schon, wenn man das unbedingt will, dann sollte man nicht so lange warten. Ja.
Mhm.
Und es sind ja viele, die es wollen, aber dann aufschieben, weil es nicht passt. Und die werden dann schon verzweifelt sein.
Ja, sicher. Dann ist es vielleicht auch gut, wenn man dieses Eggfreezing gemacht hat und so.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe da so gemischte Gefühle dazu, muss ich sagen, ja.
Dir geht's gut, so wie du bist. Du hast so viel an dir gearbeitet. Ja. Warum?
Ja, warum sollte ich mir das jetzt aufreißen?
Nein, du hast jetzt den vollen Fahrtwind. Ja. Warum sollst du den jetzt nehmen?
Nein.
Wenn das nicht dein... Ich meine, du hast da schon die Vision mit der Bühne gehabt. Du hast keine Vision von der Verena mit dem Baby dabei gehabt.
Nein.
Ich meine, das Leben ist nicht vorbei mit einem Baby, aber...
Nein, und das ist sicher was Wunderschönes. Ich liebe meine Nichte und meine Neffen zum Beispiel. Ich kann auch urgut mit Kindern, aber vielleicht bin ich dann eine tolle Tante oder habe so Kinder in meinem Leben und es müssen nicht meine eigenen sein. Mhm. Ich sehe mich ganz klar mit einem Hund, ganz klar. So, Partnerschaft und Hund oder Hunde.
Ja, bei mir ist das auch der Hund worden als zweites.
Ja, das sehe ich. Und ich sehe kein Baby. Mhm. Ich sehe es nicht.
Aber das ist schon, da hast du, glaube ich, also was das Ganze, den Alterungsprozess angeht, bist da einigen anderen Frauen was voraus, die nicht nur das haben mit dem Thema Kinderkriegen. Also ich glaube, wenn dann das Thema Kinderkriegen mal abgeschlossen ist oder eben nicht das höchste Ziel ist mehr, dann hat man schon, dann bist du um einiges freier. Weil das einfach dieses Älterwerden mit dieser Fruchtbarkeit so arg ist. Ja. Und da finde ich, ist dieser 40er macht da so arg was mit einem, weil Mutter werden auf 40 warst einfach schon, das ist eine Challenge. Und wenn du die dann, also für mich war das schon wie, dann quasi das weg war, okay, diese Tür ist jetzt zu und ich weiß, sie ist zu, hat mir die eigentlich ein paar Jahre leider nach vorne katapultiert, alterungstechnisch. Also ich habe mich einfach jetzt dann schlagartig älter gefühlt und habe mich mit dem auseinandersetzen müssen.
Okay. Mhm.
Und ich glaube, Frauen, die es gar nicht erst müssen, also ich habe das Gefühl, in meinem Freundeskreis, die da keine Kinder haben, die sind da schon nur frischer und die machen diesen Prozess gar nicht durch so arg. Du weißt das ja nicht, ob der Zug abgefahren ist oder nicht.
Ich weiß es zum Beispiel nicht.
Krampfhaft auseinandersetzen.
Nein, ich fühle mich auch sehr jugendlich. Ich fühle mich sehr jung. Eben, aber ich bin in einer ganz anderen Lebensphase. Ja. Ich war gerade noch 12 und habe geschmust vorm Museum. Verstehst? Also ich bin ganz woanders, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch entwicklungstechnisch woanders, weil ich mir mit dem Alkohol ganz viele Lebensjahre weggenommen habe quasi. Und jetzt bin ich eher so 18, weißt du? Oder vielleicht bin ich jetzt 20. Im Sinne von natürlich nicht in allen Lebenslagen, aber ich bin da. Ich habe so einen Autonomiedrang. Ich will autonom sein. Ich will frei sein, finanziell unabhängig. Ich will die Welt bereisen. Ich will meine Kunst in die Welt hinaustragen. Ich habe so viel in mir, dass ich nach außen tragen will. das ist, was ich will. Und das eben, hörst du da irgendwie Familie? Ich höre ja, da keine ja, Familie.
No way. Und ich will Schaffensdrang, der wird ja nur, ja, wird dann nur genommen werden.
Ich habe,
du brauchst die Energie für das Kind.
Genau, und ich habe nur Schaffensdrang in mir gerade. Ich will noch einen Roman und noch ein Kabarett. Und ich will auf den Bühnen stehen und sie dürfen größer werden. Und die Keynotes und ach, all das macht mich so glücklich, dass das sind meine Babys auch. Ja. Das ist wirklich... Und auch das Publikum und so, das ist so, das gibt mir so viel, ich glaube, es hat einfach nichts anderes Platz. Und
sehr schön, du bist eigentlich erfüllt.
Ich bin erfüllt. Bin glücklich. Aber du, das kann sich auch ändern. Aber derzeit ist es so, ja.
Ja, wohl schön.
Ja, das ist schon schön.
Und zum Abschluss, was würdest Frauen sagen, die, keine Ahnung, jetzt in der Situation waren, in der du vor 7 Jahren warst? Was wäre der größte Ratschlag, den du dir geben würdest?
Also das, was ich mir sagen würde, wäre, so früh es geht, aufhören mit dem Trinken. Wirklich. Mhm. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich früher aufhören. Mhm. Also ich habe mir ganz viel kaputt gemacht mit dem Alkohol. Mhm. Ganz, ganz viel. Und ich habe mit 33 oder 34 aufgehört und ich wünschte, ich hätte mit 27 aufgehört oder früher noch, keine Ahnung. Also diese Sucht, diese Alkoholsucht hat ganz viel zerstört in meinem Leben. Also bereuen, es ist eh wurscht, weil es ist Vergangenheit. Mhm. Aber das heißt, ich würde Frauen sagen, wenn sie sich fühlen, dass sie zu viel trinken, bitte, bitte, bitte geht zu einer Therapeutin oder Ärztin oder Freundin und schaut euch das an. Weil, egal wie wenig man sich vorstellen kann, ohne Alkohol zu leben, es ist wundervoll und es geht und es tut zwar sehr weh, alles, was worth it ist, kostet viel Schmerz, aber das Leben ist viel schöner, wenn man klar ist und stärker. Und, aber da rede ich eben nicht von Menschen, die ab und zu ein Glas Wein trinken. Das ist wurscht, glaube ich. Aber wenn man ein Suchtproblem hat, wurscht ob Alkohol, andere Drogen oder vielleicht auch Social Media. Also wenn du merkst, du bist irgendwie überhaupt nicht in deiner Mitte und versuchst dich abzulenken mit Arbeit, Social Media, Alkohol, Sex, Männern, dann probier den Schritt in die Therapie oder probier den Schritt eben... Ich finde professionelle Hilfe ganz toll. Also ich finde wirklich Therapie ganz toll. Aber probier den Schritt mehr zu dir. Zurück zu dir. Mhm. Weil unsere Welt lebt von Ablenkung. Mhm. Und ich war die Königin der Ablenkung.
Ja.
Und mein Leben wird immer besser, je mehr ich zu mir finde.
Sehr schön. Ja, danke, Verena.
Ja, danke dir.
Wenn euch die Folge berührt hat oder ihr jemanden kennt, der sie hören sollte, dann teilt es gerne weiter. Und wenn ihr mögt, lasst ein Abo da. Wir hören uns in 2 Wochen zur nächsten Folge von 40-Something.